Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das machen wir heute mal wieder im wortwörtlichen Sinne, wenn auch im nicht ganz so positiven Sinne. Mehr dazu gleich. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich freue mich wie immer natürlich sehr auf die heutige Aufnahme, die ich mal wieder Seite an Seite mit dem einzigartigen Julius Schubert bestreiten darf. Einen wunderschönen, guten Nachmittag wünsche ich dir, du alter Weltenbummler. Gerade aus München zurückgekommen und übermorgen geht's über den großen Teich hinweg, richtig?
Genau, heute aus meiner deutschen Lieblingsstadt gekommen und dann geht's in meine amerikanische Lieblingsstadt am Freitag. Deswegen haben wir jetzt hier auch noch einiges vor, heute und morgen. Nehmen heute eine Folge auf und nehmen morgen zwei Folgen auf. Das geht jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. Bisschen am Vorproduzieren, damit dann hier für euch treue Hörer auch genug Content, genug Folgen kommen, wenn ich dann drüben bin. Ja, alles ein bisschen stressig. Du kennst es selber. Reisevorbereitungen, wir waren in San Francisco zusammen. Waren schon mal in Kalifornien dieses Jahr. Ich hoffe, jetzt wird das Wetter ein bisschen besser, als es uns erwischt hat. Ende Januar. Aber nein, du kennst es. Alles ein bisschen stressig. Ne? Ein paar Klamotten waschen, ein bisschen Sachen, um die man sich kümmern muss. To-Do-Listen, die noch abgearbeitet werden müssen. Aber ich freue mich. Kannst kaum warten. Wie geht's dir?
Mir geht's gut soweit. Ich bin auch immens im Stress. Habe ich ja die letzten Wochen immer schon wieder anklingen lassen. Nicht nur, wie du sagst, wir sind jetzt hier heute im Produktions- und morgen dann im Vorproduktionsstress, sondern, wie gesagt, Masterarbeit und so weiter und so fort. Es geht so langsam auf die Zielgeraden. Ja, sehr viel um die Ohren aktuell, aber trotzdem guter Dinge und motiviert unter anderem auf die heutige Folge. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit den Headlines.
Das machen wir. Und die erste hast du mitgebracht.
Richtig. Meine erste Headline ist, das MVP-Rennen ist, Klammer auf, wahrscheinlich, Klammer zu, vorbei. Wir haben eine Supporterfolge aufgenommen, wir beiden Hübschen, letzte Woche, in der wir genau über diese Thematik gesprochen haben. Das historische MVP-Rennen, das Duell zwischen Shai Gilgeous-Alexander und Nikola Jokic, die beide auf ihre ganz eigene Art und Weise eine historische Saison spielen, möchte ich jetzt gar nicht mehr so sehr in die Tiefe gehen. Wer Lust hat, kann sich das gerne auf unserer Patreon-Seite reinziehen. Da haben wir ausführlich diskutiert und analysiert über die beiden. Und jetzt kam es eben zum Doppelduell. Am Sonntagabend ab 18 Uhr zur deutschen Primetime haben die Thunder die Nuggets am Ende ziemlich deutlich weggeklatscht mit 127 zu 103. Das Spiel war lange ausgeglichen, gerade weil Nikola Jokic eben unter anderem eine sehr starke erste Halbzeit, vor allem ein sehr starkes erstes Viertel hatte. Aber die Geschichte des Spiels war dann am Ende ganz klar. Die irre Performance von Shai Gilgeous-Alexander, der am Ende 40 Punkte beigesteuert hat, 8 Rebounds, 5 Assists, 3 Blocks, der sein Team in einer, ja, fast schon Solo-Hero-Ball-Performance, 15 von 32 aus dem Feld, zu diesem am Ende dann eben deutlichen Sieg geführt hat. Und da war man schon geneigt zu sagen, weil wir ja auch unter anderem in unserer Supporter-Folge zum Schluss gekommen waren, ja gut, wahrscheinlich ist Shai aktuell der Favorit, was so die Stimmungslage der tatsächlichen Voter angeht, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, die Meinung muss jeder für sich haben. Und dann kommt eben dieses zweite Duell, Back-to-Back, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und der Joker schlägt zurück, 35 Punkte, 18 Rebounds, 8 Assists, in einer 140-127 Abreibung. Es war nicht nur Nikola Jokic selbst, es war unter anderem auch ein Jamal Murray, der 34 Punkte beigesteuert hat. MPJ, Christian Brown und Westbrook allesamt mit 14, 16 respektive 17 Punkten. Peyton Watson von der Bank mit 16 Punkten. Das war eine starke Team-Performance der Nuggets. Die Thunder hatten J-Dub, Jalen Williams nach nur 13,5 Minuten verletzungsbedingt verloren. Also auch da gab es dann natürlich Faktoren, die für Denver gesprochen hatten. Aber allen voran war es Nikola Jokic, 15 von 20 aus dem Feld, ultra effizient, wie wir das von ihm gewöhnt sind. Und jetzt könnte man meinen, ja, 35 und 18, krasse Performance, krasser Sieg, also wirklich auch ein Statement-Sieg irgendwo, ebenso wie dieser erste Thunder-Sieg ein Statement-Sieg war. Man könnte meinen, er so richtig was verschoben am Status quo hat sich nicht in diesem MVP-Rennen. Und das ist der Grund, warum ich zu dem Schluss komme. Wahrscheinlich ist es entschieden. Also wir hatten es in der Supporter-Folge diskutiert. Es müsste vermutlich eine doppelte Monster-Performance des Jokers und am besten natürlich sogar ein doppelter Denver-Sieg her, damit die Herzen der Voter nochmal umgestimmt werden. Das ist nicht passiert. Und deswegen glaube ich, dass wenn jetzt nichts Verheerendes mehr passiert, dass SGA diesen MVP-Award eintüten wird am Ende der Saison. Das war mein Fazit aus diesen beiden Top-Duellen am Sonntag und am Montag.
Ja, da gehe ich vollkommen mit. Inwiefern das am Ende jetzt gerechtfertigt ist, steht dann sicherlich auf dem anderen Blatt. Wir haben es in der von dir gerade schon angesprochenen Folge runtergebrochen. Wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, so viel kann ich vielleicht schon mal spoilern, dass wir Nikola Jokic hauchdünn vor Shai Gilgeous-Alexander sehen. Er ist der bessere Spieler, der eine bessere Saison spielt, um das mal ganz grob zusammenzufassen. Aber am Ende des Tages geht's ja nicht darum, was wir beide denken, sondern was die Voter sagen. Und bisher sind die Voter eher auf der Seite von SGA. Und daran haben jetzt sehr wahrscheinlich, beziehungsweise in unseren Augen, die beiden vergangenen Games auch nicht allzu viel geändert. Schöne Headline. Und wie gesagt, wer Bock hat, uns, unsere Arbeit und dieses Podcast-Projekt etwas zu unterstützen, kann sehr, sehr gerne Supporter werden. Das werden immer mehr. In den letzten Wochen gab es da ziemlich einen Zuwachs. Das ist sehr, sehr nice. Wir freuen uns da über jeden Einzelnen, der dazukommt und der ja ein bisschen dabei auch mithilft, dass es dieses Projekt noch sehr, sehr lange hoffentlich geben wird. Link wie immer unten in der Folgenbeschreibung. Komme ich zu meiner Headline. Und die lautet, die Dallas Mavericks haben einen richtig guten Spieler weggetradet vor ein paar Wochen. Und dieser Spieler ist nicht Luka Doncic. Quentin Grimes spielt fantastisch, seitdem er zu den Philadelphia 76ers gekommen ist. Hat auch schon davor gut gespielt. Und jetzt nochmal auf einem komplett anderen Level. In den 14 Spielen bisher für die Sixers. 18,6 Points per Game, 5,3 Rebounds pro Abend, 3,7 Assists pro Abend, 1,4 Steals pro Abend, 62% True Shooting. In seinen letzten 6 Spielen sind es sogar knapp 26 Punkte pro Abend, 5 Rebounds, 5 Assists, trifft 41% seiner Dreier in diesem Zeitraum. Er hat mehr 30-plus-Punkte-Spiele bisher für die Sixers gemacht als Paul George. 24 Jahre jung. Die Sixers sind sein viertes Team in den letzten 4 Jahren, was wild ist, weil er ist jetzt kein 35 Jahre alter Veteran, der nur noch in Anführungszeichen rumgereicht wird. 24 Jahre alt, 3-and-D-Skills, guter Shooter, ordentlicher Defender und eine Menge Potenzial und gute Anlagen auch als On-Ball-Creator. Davon sehen wir jetzt auch mehr und mehr bei den Sixers, was erklärt, warum auch die Volumen-Stats besser aussehen. Er wird Free Agent im Sommer, hat bisher in seiner Karriere knapp 11 Millionen Dollar verdient und es würde mich nicht wundern, wenn er das alleine in der ersten Saison seines neuen Vertrags, den er im Sommer unterschreiben wird, wieder reinholt und sogar noch ja, einen draufsetzen kann. Also ob es dann die Sixers sind oder irgendein anderes Team, irgendjemand wird ihn bezahlen, wenn er jetzt so weiterspielt bis Saisonende. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Mehrere Explosionen jetzt schon gehabt. Der Wurf sieht klasse aus. Und er blüht auf in dieser neuen Situation. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die Mavericks noch irgendetwas mehr gebraucht haben, um deprimiert zu sein nach dem Luka-Trade. Aber das hat anscheinend noch nicht gereicht. Die Basketballgötter waren noch nicht fertig mit den Mavericks und Mavericks-Fans leider. Und jetzt müssen sie auch noch ganz nebenbei zuschauen, wie ein anderer Spieler, den man weggetradet hat, in seiner neuen Situation aufblüht. Und um das Ganze halt auch noch zu toppen, Caleb Martin spielt bisher nicht besonders gut für die Dallas Mavericks. Reden wir vielleicht hier und heute nochmal über die Dallas Mavericks.
Von mir aus nicht, aber ich würde sehr viel Verständnis dafür aufbringen, wenn von dir aus schon.
Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, sie hier mit reinzunehmen. Wir reden heute über die 5 Teams, Organisationen, Franchises, wie auch immer man es formulieren will, mit den schlechtesten Zukunftsaussichten in der NBA oder anders formuliert, von welchem Team man am wenigsten gerne Fan sein will für die langfristige Zukunft.
Mhm.
Und ich habe sehr, sehr lange und ausführlich darüber nachgedacht, ob ich die Dallas Mavericks hier auf Platz 5 packen soll. Habe mich am Ende des Tages knapp dagegen entschieden, weil die Argumente für meinen 5. Platz dann doch überwogen haben. Aber es wäre angebracht, die Situation in Dallas, abgesehen davon, dass man gefühlt die halbe Fanbase verloren hat, sind sehr, sehr ja gut, um hier reinzukommen. Man hat einen Monstervertrag, den Anthony Davis mitgebracht hat aus LA in den kommenden Jahren. Kyrie Irving wird Free Agent und es ist nicht sicher, dass er zu den Mavericks zurückkehren wird. Abgesehen davon, jetzt so junge Promising Spieler, abgesehen von Lively, hat man jetzt auch nicht unbedingt. Die Draft-Pick-Situation ist jetzt auch nicht verlockend. Ich werde hier und heute immer wieder verweisen auf ein Ranking von ESPN oder auf ESPN von Bobby Marks, wo die 30 Organisationen gerankt wurden anhand ihrer Pick-Situation in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ob dir dieser Artikel auch untergekommen ist in der Recherche, aber ich habe mich sehr daran orientiert, wenn ich auf die Pick-Seite der Zukunft der jeweiligen Teams geschaut habe. Und da ranken die Dallas Mavericks auf Platz 21 der 30 Teams, was ihre Draft-Picks angeht. Also jetzt auch nicht unbedingt so, dass man hier ja eine besonders goldene Zukunft hat in Sachen Draft-Picks. Von daher, Dallas hätte es hier durchaus verdient gehabt, auch reinzukommen. Ich habe mich allerdings für einen anderen Platz 5 entschieden. Gab es bei dir irgendein Team, wo du lange überlegt hast, Top 5, ja, nein, und dich am Ende dagegen entschieden hast?
Ja, tatsächlich. Bin dann aber gerade, also dieses Bobby Marks Pick Ranking, das war mir nicht untergekommen. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache und habe es jetzt auch parallel aufgemacht. Also da werde ich auch mal reinspickeln und finde es dann gar nicht so dumm, dass wir das gerne heranziehen können, wenn wir, also anstatt, dass wir jetzt bei jedem Team, das wir besprechen, irgendwie, gut, das wird dann wahrscheinlich eher in der Folge für nächste Woche überhaupt ein Thema sein, weil wir sprechen heute auch über einige Teams, die eben nicht allzu viele Picks haben, schätze ich mal. Aber dass wir dieses Ranking laut Bobby Marks, der ja damit zu den führenden Experten gehört, dass wir das ab und zu mal raushauen, finde ich einen guten Input für die heutige Folge. Ich habe in meiner Top 5, zeichnen sich Muster ab. Ich habe 3 Teams, die in irgendeiner Form in den letzten Jahren All-In gegangen sind und bei denen das gescheitert ist. Ich habe ein Team, das im Prinzip traditionell schon im Mittelmaß feststeckt und offensichtlich auch feststecken will. Und ich habe ein Team, und das ist jetzt das Team, das ich auf Platz 5 gelistet habe. Und da habe ich stark noch über ein anderes Team nachgedacht. Das ist quasi, also ich kann es ja sagen, mein Platz 5 sind die Washington Wizards. Und okay, ich habe hier an Platz 5 eben auch über die Utah Jazz nachgedacht. Habe mich dann aber vor allem wegen der Pick-Situation, und das wird hier schön untermalt von Bobby Marks, der hat nämlich die Jazz, was die künftigen Picks angeht, auf Platz 4, was nach den großen Blockbuster-Trades für Gobert, Gobert weggetradet, Mitchell weggetradet, viele kleinere Moves noch gemacht. Ich finde, wenn man sich diese Picks, die sie da reinkriegen von anderen, wenn man die sich genau anguckt, ist da auch viel so Niemandsland dabei, aber...
Ja, so der 2031er Suns-Pick zum Beispiel, das wird halt...
Der könnte halt ultra wertvoll werden. Das stimmt. Auch der Lakers-Pick 2027 Top 5 protected. So klar, ist jetzt deutlich weniger wertvoll geworden, wahrscheinlich dadurch, dass Luka in LA ist. Aber wer weiß. Aber gerade jetzt zum Beispiel 2025, jetzt im kommenden Sommer, kriegen sie, also quasi haben sie ihren eigenen und kriegen dann noch den schlechteren, also den besseren von Cleveland und von Minnesota, die wahrscheinlich beide nicht super gut sein werden. Also da sind viele solche dabei, aber es ist dann eben doch noch eine bessere Pick-Situation als bei den Wizards. Und ich habe die Teams beide so ein bisschen in eine Schublade gesteckt, weil es für mich beides Rebuilding-Teams sind, die vom Spielermaterial her nicht sonderlich Optimismus schüren in mir. Auf der einen Seite hast du die Wizards, bei denen die besten Prospects Alex Saar und Bilal Coulibaly sind. Bob Carrington spielt eine ganz okay Rookie-Saison, aber das ist jetzt nichts, was mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, aus Fansicht, wenn ich jetzt Wizards-Fan wäre. Und ich finde, bei den Jazz ist es halt sehr ähnlich. Aber bei den Jazz kannst du, wie gesagt, die bisschen bessere Pick-Situation irgendwo sicherlich noch das Argument, auch wenn er dieses Jahr absolut nicht mehr auf dem Level performt, das er noch die letzten Jahre hatte, dass Lauri Markkanen zumindest mal ein im besten Fall All-Star-Kaliber-Spieler da im Hause ist. Und dann hast du auf den Wizard, bei den Wizards, und das ist natürlich auch etwas, worauf man hier ein Auge haben muss in einem solchen Ranking, schlechte Verträge. Und da hast du halt mit Jordan Poole, mit Marcus Smart, der nächstes Jahr noch 22 Millionen verdienen wird, den man sich jetzt reingeholt hat, der aktuell ein ziemlicher Null ist in Sachen Value. Und mit Chris Middleton, der vermutlich seine 33 Millionen Spieleroption für nächste Saison ziehen wird. Da hast du dann schon so ein paar Kandidaten dabei, die nicht super dastehen im Capsheet. Und das ist bei Utah auch weniger. Deswegen, ich habe über Utah nachgedacht, einfach weil ich denke, dass ja dieses Star-Talent oder selbst die Star-Talente einfach nicht da sind bei beiden Teams. Aber ich würde sagen, die Zukunft der Wizards ist dann doch nochmal etwas düsterer.
Ich habe die Wizards auf Platz 4.
Okay.
Ich finde es ironisch, dass du angesprochen hast, du hast drei Teams, die in der Vergangenheit All-In gegangen sind. Ich habe zwei. Meine beiden wirst du auch mit dabei haben. Ich glaube auch fast erahnen zu können, wer das dritte Team ist, die du mit dabei hast. Dann ein Team, was mehr Mittelmaß schreit als jedes andere Team. Das wird sich bei uns beiden decken.
Mhm.
Und dann gehe ich stark davon aus, dass du die Blazers halt nicht mit dabei hast.
Nö, habe ich nicht.
Ja, ich schon.
Okay.
Hier auf Platz 5.
Okay, dann mach mal den Case für die Blazers, warum du glaubst, dass ihre Zukunft schlecht aussieht.
Vielleicht erst für dich, vielleicht zur Argumentation, warum ich mir vorstellen kann, dass du sie halt nicht mit dabei hast, weil du halt wahrscheinlich relativ viel hältst von den jungen Spielern, namentlich vor allem Scoot Henderson und Shaden Sharp, dass das einfach zwei sind, die man jetzt schon im Team hat, um die man halt langfristig so ein bisschen herumbauen kann. Und das unterscheidet sie von Utah oder selbst den Washington Wizards, Bulls, wahrscheinlich auch irgendwo. Mir reicht's allerdings nicht. Also die Improvements, gerade bei Scoot Henderson in dieser Saison, sind schön und gut. Ich hatte es auch auf YouTube immer wieder heruntergebrochen gehabt. Spielt eine wirklich gute Saison, die allerdings trotzdem nicht zukünftiger Starting Point Guard eines Contender-Teams schreit. Shaden Sharp spielt auch keine schlechte Saison. In meinen Augen bleibt abzusehen, ob das zwei Schlüsselspieler sein können. Ich glaube, wenn die Blazers fertig sein wollen mit ihrem Rebuild in x Jahren, dass es durchaus sein kann, dass keiner der Spieler im jetzigen Kader dann noch im Kader sein wird. Das ist ein realistisches Szenario. Scoot kann sein, dass er sich noch so entwickelt, dass man hier wirklich als Kernspieler irgendwo auch mit ihm was aufbauen kann. Shaden Sharp, genau die gleiche Geschichte. Aber ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass wenn der Blazers Rebuild irgendwann mal abgeschlossen ist, dass dann keiner der derzeitigen Spieler im Roster noch, ja, dann mit am Start sein wird. Und dazu kommt eben auch, dass ihre Pick-Situation jetzt auch nicht so gut aussieht, wie die der anderen Teams. Sie hat es angesprochen. Die Jazz sind auf 4 in diesem Ranking. Da macht's halt vor allem die Masse. Die Wizards sind auf Platz 7. Und dann kommen halt die Blazers auf Platz 14. Mhm. Und wenn du halt so scheiße bist, wie die Blazers es in dieser Saison sind,
na?
Und dann bist du halt aber nur genau in der Mitte der NBA, was deine Picks angeht, dann ist das halt keine besonders tolle Zukunft. Da ist, wenn ich schaue, okay, was macht denn eine Zukunft gut? Hast du einen jungen Spieler, um den du herumbauen kannst? Hast du dein Franchise Cornerstone der nächsten Jahre im Start? Blazers Antwort nein. Hast du viele, viele gute Picks? Blazers Antwort nein. Hast du in den letzten Jahren irgendwann mal gezeigt, dass du Spieler entwickeln kannst? Abgesehen von vor ganz, ganz langer Zeit Damian Lillard. Nein, mir fällt kaum ein Team ein, was einen schlechteren Job macht, junge Spieler zu entwickeln, als die Portland Trail Blazers. Das geht zum einen halt mit Player Development los und zum anderen halt auch Vets an die Seite dieser Spieler zu stellen, die halt nicht den Ball von denen wegnehmen und deren Entwicklung irgendwo schaden, sondern dieser Entwicklung auch helfen. Auch das habe ich in Portland nicht gesehen. Wenig, was ich in den letzten Jahren von den Blazers gesehen habe, macht mich optimistisch, dass man ja in irgendeiner Art und Weise dieses Ruder rumreißen kann in den nächsten Jahren. Da bin ich dann bei den Wizards und vor allem auch bei den Jazz deutlich, deutlich optimistischer. Und deswegen habe ich mich hier für die Blazers auf Platz 5 entschieden. Kann aber gut verstehen, wenn jetzt jemand sagt, nein, man glaubt an Scoot, man glaubt an Shaden Sharp. Da ist die Zukunft der Sixers, die Zukunft der Bucks, die Zukunft der Mavericks irgendwo düsterer. Würde ich jetzt nicht komplett dagegen gehen.
Ich verstehe den Case sehr, sehr gut. Und den Blazers wird vermutlich, außer sie haben eben sehr viel Lottery-Glück, auch so ein bisschen zum Verhängnis, dass sie eben nicht ganz so scheiße sind, wie diese anderen beiden Teams, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich finde den Case, dass du sagst, die Blazers haben eine schlechtere Zukunft als die Wizards und die Jazz. Ich habe gerade gesagt, die Wizards und die Jazz würde ich im Sinne von dem aktuellen Kader in eine Schublade stecken, nämlich Rebuilding-Teams, die aber diesen Franchise-Spieler einfach noch nicht haben. Da finde ich, kann man Portland auf jeden Fall reinstecken. Ich bin halt ein größerer Fan von Scoot und Sharp gegenüber allem, was die Wizards oder Jazz haben an jungen Spielern. Aber die Wizards und die Jazz haben aktuell den schlechtesten und den zweitschlechtesten Rekord der NBA. Mhm. Was bedeutet, sie haben jeweils eine 52-prozentige Chance auf einen Top-4-Pick und eine 14-prozentige Chance auf den First-Overall-Pick. First-Overall-Pick, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das wäre Cooper Flagg. Da würden, egal welches Team Cooper Flagg kriegt, würde schlagartig hier aus diesem Ranking fallen. Mhm. Aber selbst ein Top-4-Pick mit Ace Bailey, mit Dylan Harper, mit, ich habe jetzt vergessen, dieser Litauer, kann ich schon was? Nee, das ist der Manager von den Bulls, ne? Dieser europäische Prospect. Diese Draft-Class gilt als eine der stärksten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und ein Top-4-Pick hat eine ziemlich gute Chance, selbst wenn wir über, das wäre dann auch nochmal ein Case für die Jazz gegenüber den Wizards. Also die Jazz haben halt dann noch eher in den letzten Jahren bewiesen, dass sie draften können als die Wizards. Aber das ist schon ein großer Unterschied. Ich bin hier einmal auf Tankathon. Ich mache das jetzt mit Live-Reaction. Ich simuliere einmal die Lottery. Ja, Utah First Pick. Wizards haben den 5. Pick. Und die Blazers haben den 10. Pick in dieser Simulation. Muss jetzt nicht viel heißen. Aber dadurch, dass die Blazers eben gar nicht so schlecht sind aktuell, haben sie nur eine 14-prozentige Chance auf einen Top-4-Pick. Und eine 3-prozentige Chance auf den Number One Pick. Also, die Lottery-Götter müssen ganz schön mitspielen. Das finde ich schon ein sehr, sehr starkes Argument dafür, also für deinen Case, die Blazers hier mit reinzunehmen und dafür die Wizards und Jazz eine Kategorie drunter zu haben. Mhm. Ich bin gespannt. Gehe ich recht in der Annahme, dass du die Clippers nicht mit drin hast?
Oh, hell yes. Also, ich habe sie mit drin.
Ach so, ja, das ist ja dann noch spannender. Dann hast du eins der anderen beiden Teams, die für mich absolute No-Brainer waren.
Bucks ja, oder Sixers?
Nee, Suns.
Ja, die auch. Und wer ist jetzt das dritte Team, was All-In-Gangs in den letzten Jahren?
Sixers.
Okay, ja, die hab ich nicht mit drin.
Du hast die Sixers nicht mit drin?
Nein, nein, nein.
Ich hab die Sixers an 1.
Okay, das ist crazy. Da gehe ich nicht mit. Mm-mm.
Okay, ich bin gespannt. Aber dann lass uns den Sixers-Talk noch kurz auf der Halde lassen. Bevor es gleich weitergeht mit der heutigen Folge, vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon mal gefragt, hey, die Jungs, die klingen ja richtig gut, wenn ich sie hier auf den Ohren habe in diesem Podcast. Was benutzen sie eigentlich für Mikrofone? Und das wollen wir euch heute mal verraten.
Ja, ich benutze das Elgato Wave 3 jetzt schon seit der allerersten Folge dieses Podcasts. Vor 2,5 Jahren war das ja ungefähr im Oktober 2022, auch schon wieder ewig her. Und ich habe in der gesamten Zeit nicht einmal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie den Anbieter zu wechseln, das Mikrofon zu wechseln. Ich bin mega zufrieden. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Und du bist vor ein paar Monaten auch zu Elgato geswitcht, oder?
Ja, genau. Und ich kann das nur unterschreiben. Auch ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hatte zuerst das Wave Neo und bin dann auch irgendwann umgestiegen auf das Wave 3. Ich glaube, vor dieser Season, also jetzt auch schon ein paar Monate her. Ja, mega zufrieden. Also kann ich mich wirklich nur anschließen mit diesen Elgato-Mikrofonen.
Ja, absolut. Und wir benutzen auch beide die Elgato Facecam Neo, mit der wir uns hier immer in allerbester Qualität sehen können bei der Aufnahme. Und ich habe außerdem noch die Keylights für die Beleuchtung unter anderem. Das ist alles super nice Stuff. Elgato ist seit Jahren schon ein treuer Partner. Egal, ob zu der Zeit, wo ich noch gestreamt habe, damals immer mal für die YouTube-Videos, für den Podcast jetzt. Elgato, Beste.
Und darum wollen wir euch die Damen und Herren von Elgato heute mal vorstellen. Die haben nämlich die Elgato Week gerade am Laufen. Bis zum 16.03. gibt's noch jede Menge Rabatte von bis zu 30%. Jeden Tag neue Angebote und wir haben es euch gerade erzählt, Mikrofone und Kameras, du bist noch in Sachen Beleuchtung unterwegs, es gibt Stream Desk, es gibt Halterungen. Ich habe einen richtig schönen fancy Arm, Halterungsarm für mein Mikrofon von Elgato mal zugeschickt bekommen. Du hast den Fuß, Greenscreens und vieles, vieles mehr, alles rund um das Thema Streaming, Content Creation, Aufnahmen. Wir haben euch den Link zum Shop mal unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Bis Sonntag, 16.03. läuft die Elgato Week noch. Checkt das Ganze gerne mal aus. Tut euch was Gutes, wenn ihr Bock habt, in die Richtung euch mal gut auszustatten. Und wie immer supportet ihr nebenbei dann natürlich auch noch diesen kleinen, aber feinen Podcast. Schaut gerne mal vorbei bei Elgato. Und damit zurück zur Folge. Du hast gesagt, du hast die Wizards auf 4, die Blazers auf 5. Ich habe die Wizards auf 5, soll ich dann mit meinem Platz 4 weitermachen? Das sind nämlich die ewig im Mittelmaß feststeckenden Chicago Bulls.
Die habe ich auf 3.
Okay, alles klar, dann sehen wir uns da
sind
auch.
Sind wir dann nicht sehr weit auseinander, ja.
Weitestgehend einig. Patrick Williams, wir haben vor, morgen eine Supporterfolge, eine neue aufzunehmen, über die schlechtesten Verträge. Ich werfe mal in den Raum, dass da eventuell Patrick Williams Erwähnung finden könnte, zumindest. Du hast super viele mittelalte Rollenspieler mit zu hohen Verträgen. Und das ist in der Regel keine gute Kombination für eine passende NBA-Zukunft. Kevin Huerter ist 26 und wird 34 Millionen verdienen über die nächsten beiden Saisons. Also die laufende und die nächste. Sagen wir mal nur die nächste. Hat 18 Millionen auf den Büchern. Zach Collins ist 27 Jahre alt. 18 Millionen. Kobe White mit 25, bei dem kannst du noch am ehesten sagen, ah, vielleicht irgendwie im Best Case ist dann der All-Star-Upside da, sehr günstig noch nächstes Jahr mit seinen 13 Millionen. Ja, aber den wirst du irgendwie bezahlen müssen, wenn du ihn behalten möchtest. Möchtest du die Schlüssel deiner Franchise einem Kobe White in die Hand geben? Josh Giddey muss bezahlt werden im kommenden Sommer. Der ist noch 22, spielt aktuell sehr gut, muss man sagen, aber es ist halt Josh Giddey. Matas Buzelis, der noch mein Rookie of the Year Pick war vor der Saison. Alles in allem eine sehr, sehr enttäuschende Rookie-Saison, obwohl auch er so langsam am Kommen ist, aber trotzdem. Also wenn meine Hoffnungen auf die Zukunft basieren darauf, dass Josh Giddey ein Cornerstone ist und dass Matas Buzelis mein großer Cornerstone ist, dann sind das nicht allzu rosige Aussichten. Du hast Lonzo Ball dir drin behalten, relativ günstig, finde ich ganz cool. Vucevic ist dann endlich mal expiring nächstes Jahr. Wirst du den dann endlich mal traden oder krebst er dann weiterhin da rum in Chicago? Wenn wir auf das Draft-Ranking gucken, das du uns hier mitgebracht hast, dann sind die Bulls auf Platz 19, was absolut kein geiler Spot ist, in dem du sein willst als Team, das halt aktuell auch mit dem, ja, ganz zu schweigen vom Titelrennen, aber auch mit dem Rennen um einen Platz in der zweiten Runde, aber auch mal rein gar nichts zu tun hat. Ja, das ist alles sehr uninspiriert, sehr mittelmäßig. Und selbst wenn jetzt die Situation ein bisschen rosiger wäre, also selbst wenn jetzt Buzelis zum Beispiel eine supergeile Rookie-Saison gespielt hätte und man sich denkt, boah, der hat vielleicht mal All-Star-Upside, dann wäre die Umstände drumherum immer noch so schlecht und vor allem das mangelnde Vertrauen, das man ja inzwischen in dieses Management hat oder eben nicht hat. Ja, also ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht lang drüber unterhalten, dass die Bulls hier auf jeden Fall mit reingehören in dieses Ranking.
Ja, die Bulls sind das einzige Team in der NBA, was gleichzeitig im Mittelmaß der NBA jetzt gerade ist, was keine Spieler im Team hat, junge Spieler, die langfristig echtes Potenzial haben, die dann allerdings auch nicht besonders viele Draftpicks haben und auch nicht besonders viele wertvolle Assets. Also du findest ja bei jedem Team in der NBA, abgesehen von den Bulls, irgendwas. Entweder du kannst dir schön reden nach dem Motto, okay, wir sind diese Saison richtig, richtig scheiße, wir kriegen einen hohen Pick vielleicht. Oder wir haben hier zumindest noch den ein oder anderen Larry Markkinen Level-Spieler oder so, den man noch veräußern kann, der noch was einbringt. Oder wir haben halt wirklich besonders viele Draftpicks. Oder wir haben halt in dieser Saison irgendwo eine Chance, vielleicht was zu reißen. Also du hast bei 29 von 30 Teams irgendwas, was du schönreden kannst. Und ich weiß nicht, was das halt bei den Chicago Bulls sein soll. Bei manchen Organisationen reicht es auch einfach, wenn endlich die Richtung und der Plan für die langfristige Zukunft halt steht. Man war in Washington dann froh, als wirklich endgültig der Rebuild eingeleitet wurde, oder in Portland, wo es halt auch jahrelang keine so richtige Richtung gab. Bei den Blazers war es immer noch so, dass man regelmäßig in den Playoffs stand, aber in Washington war ja wirklich, okay, wo geht es hin? Und die Bulls sind so für mich das wahrscheinlich einzige Team, wo halt einfach nicht mal irgendwo eine Richtung zu sehen ist. Und deswegen landen sie halt auch hier genau im Mittelmaß dieser Flop 5 oder negativen Top 5. Es ist jetzt noch nicht so, dass sie wirklich hier auf Platz 1 stehen, weil es gibt leider noch zwei Organisationen oder vielleicht sogar noch mehr, wir werden gleich in die Diskussion reingehen, die das auch noch toppen können, was die Bulls da machen. Sie sind jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt fast aus dieser Top 5 rausgeflogen, oder es war jetzt zumindest bei mir nicht so, dass ich jetzt überlegt habe, Alter, kommt Chicago rein, sondern Chicago stand eigentlich als erstes fest, als Team, was auf jeden Fall mit drin ist.
Ja,
und
bei
die
mir
anderen
auch.
Wurden dann erst noch so eingefügt. Und das spricht jetzt auch nicht unbedingt für die Arbeit, die da bei den Bulls geleistet wurde in den letzten Jahren. Lass uns gar nicht weiter Zeit verschwenden bei so einem in Anführungszeichen langweiligen Team.
Gerne.
Weil wir haben hier noch sehr, sehr spannende Diskussionen anscheinend zu führen. Bei dir fehlen jetzt noch drei Organisationen, bei mir fehlen noch zwei. Die beiden, die ich mit dabei habe, hast du auch mit dabei, und du hast halt dazu noch die Sixers. Wer ist denn dein Platz 3?
Mein Platz 3 sind die Phoenix Suns.
Okay, die habe ich halt auf Platz 2.
Okay, verstehe ich, dass man sie noch einen Ticken höher hat hier. Ich bin am Ende bei der Erkenntnis gelandet, dass außer Devin Booker sagt im Sommer, kein Bock mehr auf den Kack hier, ich möchte raus, was natürlich ein absolut realistisches Szenario ist. Aber bislang haben wir noch keine konkreten Anzeichen dafür, dass das passieren wird. Haben sie halt einen, wir hatten ihn beide in der Top 10 vor der Saison, weiß ich nicht, ob er da jetzt nach dieser Saison noch unbedingt reingehört, aber sagen wir mal einen Top 15 Spieler, der gerade am Anfang seiner Prime steht, den du für 3 weitere Jahre unter Vertrag hast. Und das ist etwas, das sich viele, viele, viele andere Teams schon wünschen würden. That being said, alles andere sieht aktuell ziemlich desolat aus. So, wir haben uns in den letzten Wochen immer mal wieder schon drüber unterhalten, wie offensichtlich es erscheint, dass diese Gruppe keinerlei Bock hat, miteinander zu spielen. Kevin Durant verdient nächstes Jahr noch 55 Millionen, hat jetzt bereits anklingen lassen, dass er gerne getradet werden möchte. Ich würde davon ausgehen, dass das im Sommer auch passieren wird.
Ja.
Ich denke leider, du hast halt Durant dann im Expiring-Jahr. Das heißt, das aufnehmende Team hat jetzt auch nicht die Sicherheit, wir haben den Dude für 2 oder 3 Jahre. Außer es wird dann direkt eine Extension mitverhandelt, das könnte natürlich sein. Der Mann ist 36 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob der Gegenwert noch allzu rosig sein wird. Ich kann es mir sogar fast nicht vorstellen. Du hast mit Bradley Beal, und auch da der Verweis auf die Supporter-Folge, die wir morgen aufnehmen werden. Da würde ich mich, also da lege ich meine beiden Hände für ins Feuer, dass dieser Mann in der Diskussion über die schlechtesten Verträge, dass der da Erwähnung findet. Ich habe auch übrigens gerade, ich habe mit Charms geschrieben, Breaking News, die 2026er, 27er Spieleroption über 57 Millionen, die nimmt er. Also da das können wir jetzt schon verkünden. Insider-Informationen zufolge wird er die 57 Millionen gerne einstreichen. Royce O'Neal ist Anfang 30. Kein schlechter Vertrag, kein super guter Vertrag. Grayson Allen geht auf die 30 zu. Inzwischen wahrscheinlich eher ein schlechter Vertrag, der auch noch ein paar Jährchen läuft. Und ansonsten, das war's dann halt auch schon. Dieses Team ist ultra dünn. Dieses Team wird sich dann von Durant verabschieden und wird aber wahrscheinlich keinen so super hohen Gegenwert dafür bekommen, sowohl was Picks als auch was Spielermaterial angeht. Du hast den wahrscheinlich schlechtesten Vertrag der NBA in den Büchern. Aber wie gesagt, das, warum ich sie jetzt hier auf Platz 3 habe und eben nicht dann noch auf einer Ebene mit den anderen beiden Teams, die noch kommen. Du hast einen 29-jährigen Devin Booker noch 3 Jahre unter Vertrag. Das ist schon ziemlich viel wert.
Ja, absolut. Das ist auch genau der Grund, warum ich mich am Ende dafür entschieden habe, sie halt nicht auf Platz 1 zu stellen. Weil mein erster Gedanke, als ich wirklich reingang in die Recherche und Vorbereitung für diese Folge, war, okay, Phoenix an 1 ist eigentlich ein No-Brainer. Und erst als ich dann so ein bisschen die anderen Teams durchgegangen bin, war es dann halt doch nicht so. Phoenix, ich hatte es immer wieder auch letzte Saison schon runtergebrochen auf YouTube. Wir haben auch hier im Podcast schon drüber geredet. Die Suns sind halt deswegen in so einer echt beschissenen Situation, da sie halt all-in gegangen sind und ihre ganze Zukunft halt aufs Spiel gesetzt haben oder abgegeben haben oder was auch immer, um halt jetzt all in zu gehen. Und das Problem ist halt, dass sie halt jetzt dann auch nicht gut waren. Man ist letztes Jahr in der ersten Runde gegen die Timberwolves unter die Räder gekommen. Dieses Jahr wird man womöglich sogar das Play-in verpassen, was eine absolute Vollkatastrophe wäre. Das heißt, man ist jetzt schon eines der schlechteren Teams der NBA, was wild ist, wenn man auf das Spielermaterial, auf das Personal guckt, was man im Kader hat. Aber gleichzeitig haben sie halt in dieser Saison den teuersten Kader. Sollten sie jetzt keinen dieser drei traden, werden sie auch nächstes Jahr den teuersten Kader haben. Es kann sogar sein, dass sie den teuersten Kader haben, wenn nur zwei dieser drei noch dabei sind und man irgendwie einen Trade für KD oder so finden sollte. Man wird langfristig wahnsinnig große Probleme bekommen mit der Second Apron. Wir erinnern uns, Teams können laut dem neuen CBA nicht mehr einfach so ungestraft über Jahre hinweg unendlich viel Geld ausgeben. Es gibt eine Second Apron, da sind die Suns diese Saison schon drüber und es muss viel passieren, damit sie dann nächste Saison nicht auch wieder drüber kommen. Und wenn sie halt zu oft über dieser Second Apron sind, dann hat das halt wahnsinnig verheerende Konsequenzen langfristig, dass ihnen Draftpicks weggenommen werden, dass Draftpicks an das Ende der ersten Runde gepackt werden, dort eingefroren werden, andere Konsequenzen, die man eigentlich so nicht irgendwie haben möchte. Und deswegen müssen die Suns halt schleunigst irgendwas ändern. Du hast gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Bradley Beal seine Spieloption ziehen wird dann langfristig. Es scheint auch immer wahrscheinlicher, dass Kevin Durant im Sommer getradet wird. Aber selbst wenn du Beal und Booker behalten willst, wird es nicht einfach, unter die Second Apron zu kommen. Weil man kann ja jetzt Kevin Durant auch nicht einfach so abgeben, ohne irgendwie neues Geld reinzuholen.
Mhm.
Problem ist dann halt, aber dann bist du halt noch weniger konkurrenzfähig. Also wenn dann halt in den nächsten Jahren Beal und Booker in deinem Team sind, du immer noch einen teuren Kader hast, du gewinnst also auf gar keinen Fall irgendwas in den nächsten Jahren und du musst eigentlich sogar richtig, richtig das Ruder rumreißen, um irgendwie, ja, deine Picksituation zu verbessern. Die Suns ranken auf Platz 26 in diesem Ranking, was heißt, dass die vier Teams über ihnen halt richtig Mist gebaut haben, weil hinter den Suns in so einem Ranking zu sein, da muss schon einiges schief laufen. Die Suns haben ja damals dann, als man für Kevin Durant getradet hat, hat man den Großteil der eigenen zukünftigen First-Rounder abgegeben, was es halt auch für sie so schwer macht, irgendwie in den Rebuild zu gehen, weil man halt keine Kontrolle hat über die eigenen Draftpicks. Und wenn man diese Kontrolle wieder haben möchte, dann muss man in irgendeiner Art und Weise was mit den Houston Rockets machen. Und mit denen ins Geschäft kommen. Und ich hatte es letzten Sommer auch gesagt, was ich machen würde aus Sicht der Suns, ist, ich würde Booker und Durant nehmen und beide zusammen für ein Godfather-Offer zu den Houston Rockets traden und meine eigenen Picks wiederbekommen, noch mehr Picks zurückbekommen, ein paar Spieler aus diesem jungen Kern zu bekommen und dann wirklich in den kompletten Rebuild zu gehen mit jungen Spielern, von denen zwar dann keiner irgendwie ein Franchise-Spieler ist, aber mit einer Reihe von guten jungen Spielern, mit den eigenen Picks wieder und noch anderen Picks der Rockets obendrauf. Das ist das, was ich machen würde. Long story short, die Suns sind am Arsch. Aber sie sind nicht so am Arsch wie in deinen Augen zwei Teams und in meinen Augen ein Team, weil sie halt immer noch Devin Booker haben. Und das unterscheidet sie von den Clippers und das unterscheidet sie auch von den Philadelphia Sixers. Sie haben diesen Franchise-Spieler, diesen Top 15 Devin-Spieler in ihrer Prime in den eigenen Reihen. Das hat Wert. Weil wenn sie jetzt sagen, wir traden Booker, dann kriegst du halt für Booker wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und bist halt dadurch dann auch wieder einigermaßen okay für die Zukunft aufgestellt. Also wenn die Suns jetzt sagen, wir wollen unsere eigenen Picks wieder haben, dann müssen sie halt nur zu den Rockets gehen und den Devin Booker anbieten. Und in so einer Situation sind halt die Clippers nicht. Die Suns könnten theoretisch, wenn sie bereit wären, was ich nicht glaube, dass sie sein werden, aber wenn sie es wären, könnten sie theoretisch sich wieder Assets reinholen. Und das unterscheidet sie von den Clippers, die ich auf 1 habe und in deinen Augen dann ja anscheinend auch den Sixers, die du auch noch vor ihnen hast. Wollen wir über die Clippers reden, die ja dann bei dir auf Platz 2 sind?
Lass uns gerne über die Clippers reden. Ich möchte einmal kurz anschicken, dass ich deine Platzierung der Clippers auf 1 voll und ganz unterschreibe. Also für mich waren die Clippers und die Sixers mehr oder weniger ein Münzwurf, wer hier auf 1 und wer auf 2 steht.
Okay. Warum hast du dich denn dazu entschieden, hier die Clippers so hoch mit reinzunehmen? Warum sind die Clippers am Arsch?
Du hast gerade den schönen Satz gesagt, dass in diesem Picks-Ranking noch hinter den Suns zu stehen, da muss man schon richtig, richtig Mist gebaut haben. Und genau das haben sie getan, denn die LA Clippers grüßen von Platz 28. Sie haben ihre eigenen First-Round-Picks unter Vorbehalt noch, schulden allerdings jetzt dann im 2025er Draft einen Swap an die Oklahoma City Thunder. 2027 werden sie einen First-Round-Pick haben. Da wird es ein Swap sein mit entweder OKC oder Denver. 2029 haben sie einen First-Round-Pick. Das wird dann ein Swap sein mit den Philadelphia 76ers. Top 3 protected immerhin. Also wenn sie komplett abstinken und ein bisschen Lottery-Glück haben, dann haben sie noch eine Chance, diesen Pick zu behalten. Und dann erst 2031 der nächste unbeeinträchtigte First-Round-Pick, den die LA Clippers haben werden, ist 2031. Das ist gleichzeitig der einzige First-Rounder, den sie aktuell traden könnten, sollten sie sich in irgendeinem Hirngespinst dazu entscheiden, dann doch noch angreifen zu wollen. Der Kern dieses Teams...
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen?
Ja, gerne.
Nicht jeder Pick-Swap ist gleich. Sie swappen hier mit dem besten Team der NBA.
Ja, ja.
Also sie swappen dann nicht ihren 12. Pick, den sie dann vielleicht haben, mit dem 19. oder so, sondern halt mit dem 30. und das wahrscheinlich in jedem der nächsten 2-3 Jahre, solange das noch geht. Ja.
Ja, ja. Der Kern dieses Teams besteht aus einem 33-jährigen Kawhi Leonard. Also hier steht bei dieser Vertragsübersicht steht 33, weil es die Age 33 Season ist. Könnte auch gut sein, dass der Mann inzwischen schon 34 ist. Du hast nicht zufällig im Kopf, wann er Geburtstag hat. Let me check. Ah nee, er ist noch 33. Ja, ja. Jungbrunnen. Ende Juni wird er erst 34, da haben wir ja noch Zeit. Mhm. Der Mann verdient insgesamt 100 Millionen in den beiden kommenden Saisons. Da ist diese noch nicht mit reingerechnet. James Harden hat eine Spieleroption über 36 Millionen im Sommer. Der ist inzwischen bereits in der zweiten Hälfte seiner 30er angekommen, alterstechnisch. Norman Powell, super Saison, Renaissance, low-key All-Star-Case vielleicht gehabt oder auch nicht, wer weiß. Auch schon jenseits der 30. Bogdan Bogdanovic hat man sich reingeholt, weil man sich dachte, hey, unser Kader ist noch nicht alt genug. Also wenn man einen Lichtblick suchen möchte, dann wäre das wahrscheinlich der 27-jährige Ivica Zubac, der eine sehr, sehr gute Saison spielt und den man zu günstigen Bezügen noch 3 Jahre unter Vertrag hat. Aber ansonsten sieht's schon sehr, sehr dünn aus auf der Habenseite. Die LA Clippers sind all in gegangen. Sie haben alles versucht. Sie sind kläglich gescheitert. Sie haben dann auch noch, als diese ersten All-in-Annäherungen gescheitert waren in der Kawhi Leonard-Paul George-Ära, haben sie dann auch noch James Harden sich reingeholt, haben da auch nochmal Assets abgegeben. Ja, es spricht nicht vieles dafür, dass die LA Clippers in den nächsten 1 bis 5 bis wahrscheinlich sogar 10 Jahren irgendwelche Erfolge werden feiern können.
Ja, bei den Clippers wirkt das alles nicht so katastrophal, weil sie halt jetzt gerade noch ganz gut sind.
Ja.
Aber nüchtern betrachtet haben sie so ziemlich die gleiche Chance, Meister zu werden wie die Suns. Also ja, obviously möchtest du lieber in die Playoffs kommen und wir wollen nicht ausschließen, dass die Clippers sogar irgendwie eine Serie gewinnen. Aber der Grund, warum viele jetzt vielleicht jetzt hier diese Folge und sagen, die Clippers spielen doch eigentlich eine ganz ordentliche Saison, Harden average die meisten Punkte und Assists irgendwie seit dem All-Star-Game und Kawhi spielt und die Defense ist doch so top und Coaching top und an sich reden ja viele gut über die Clippers-Saison und auch ich würde sagen, dass die bisher die Erwartungen übertroffen haben. Warum ist es denn jetzt dann, also was haben die jetzt dann hier zu suchen? Es ist ja schön, wenn du jetzt eine ordentliche Saison spielst, in der du die Erwartung übertriffst, aber sie werden halt trotzdem nicht Meister. Wenn die Clippers jetzt ein ernsthafter Contender wären dieses Jahr, dann wäre das auch alles noch in Ordnung, weil ein Titel halt unfassbar viel wert ist. Und sollten, wenn ihr sagen, okay, vielleicht werden die Clippers jetzt dann dieses Jahr Meister, dann können sie die nächsten 5 Jahre machen, was sie wollen, so interessiert keinen, weil sie haben ja diesen einen Titel gewonnen. Aber ja, sie spielen eine bessere Saison als die Suns. Meister werden halt beide Teams nicht. So. Und ihre Pick-Situation ist schlechter. Und das, was man damals gemacht hat, 2019, war halt sehr nachvollziehbar. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weshalb sie mir halt auch irgendwo so ein klein bisschen leid tun. Die Clippers haben jetzt keine schlechte Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Die Suns halt schon. Die Suns haben Dinge gemacht, wo du sagen konntest, live währenddessen, ja, mach das nicht. Das haben die Clippers nicht. Die Clippers haben SGA getradet damals und diese Picks für Paul George. Sie haben das aber nicht nur für Paul George getradet, sondern für Paul George und Kawhi Leonard, weil Kawhi sonst nicht gekommen wäre. SGA hat Anlagen gezeigt. Niemand konnte sehen, dass SGA so gut wird, wie er jetzt ist. Selbst die größten Optimisten konnten das nicht sehen und die Thunder haben das damals auch nicht gesehen. Das heißt, damals war das No-Brainer, dass die Clippers das machen und es gab viele, die gesagt haben, die Clippers sind das beste Team in LA. Das war falsch. Es gab viele, die gesagt haben, die Clippers sind der neue Titelfavorit. Selbst die Clippers-Spieler haben gesagt, die nächsten 5 Jahre gehören uns. Als damals diese News reinkamen, hat jeder die Clippers geliebt und sie haben in den letzten Jahren viele, viele ordentliche Moves gemacht. Auch der Harden-Trade ist von niemandem kritisiert worden, als er gemacht wurde. Auch von uns beiden nicht. Dementsprechend ist es halt irgendwie für sie super bitter, dass sie jetzt hier bei mir auf Platz 1 ranken, obwohl sie in dem Sinne nicht einen Move gemacht haben, über den man, als sie ihn gemacht haben, sagen konnte, Alter, Kommando zurück, Abbruch, Abbruch, mach das nicht. Und das ist halt super bitter, weil die Suns haben halt actually richtig, richtig Mist gebaut und wirklich, wirklich katastrophal gearbeitet und stehen halt in einer in Anführungszeichen besseren Situation da. Die Clippers haben besser gearbeitet als die Lakers in den letzten 6-7 Jahren. Das ist halt bitter. Und die Clippers haben vermutlich auch besser gearbeitet als die Sixers und besser gearbeitet als die Bucks. Wir reden hier heute nicht über die Bucks in diesem Video, aber was die Bucks gemacht haben in den letzten 4 Jahren, sowohl im Draft als auch Team- und Roster-Building, kannst du halt wirklich komplett vergessen und über sie reden wir ja gar nicht. Ja, da können die Clippers halt auch ein bisschen leid tun. Also wir kritisieren jetzt hier nicht die Clippers für das, was sie gemacht haben, so wie wir es mit Phoenix gemacht haben und so wie man es auch mit Dallas machen kann und mit den Bulls. Ändert halt leider nichts an der traurigen Realität, dass sie ja echt eine ziemlich beschissene Zukunft vor sich haben. Man kann ihnen immer noch so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben, weil sie halt diesen superreichen Eigentümer haben, Steve Ballmer, weil sie klasse gecoacht sind, weil sie halt in LA auch anlässig sind. Das heißt, mit Capspace werden irgendwann auch gute Spieler wieder zu den Clippers kommen wollen. Und die Clippers sind immer auf dem Buyout-Markt und auf dem Free-Agency-Markt dann auch ein Faktor. Das kann sich also alles innerhalb von einer Offseason in 2 Jahren ändern, wenn irgendwie 2 Top-20-Spieler sich dann sagen, Alter, komm, lass zu den Clippers gehen, die haben gerade 2 Max-Slots nach Kawhi und Harden dann. Aber wir können sie jetzt hier nicht berücksichtigen in diesem Ranking, weil ja, sie halt irgendwie eine Free-Agency-Destination potenziell sein können. Ja, tut mir halt ein bisschen leid. Wie gesagt, keine Kritik an den Clippers, aber ändert halt leider nichts an der traurigen Wahrheit. Sie sind halt ähnlich am Arsch wie die Suns. Und sie haben halt nicht diesen Devin Booker, mit dem man ja dann die Asset-Schatztruhe wieder auffüllen kann, magisch. Weil Kawhi hat nicht wirklich Trade-Wert mehr. Harden hat nicht wirklich Trade-Wert. Also während die Suns einen Anruf tätigen können und dann ist die Schatzkiste wieder voll, das können halt die Clippers nicht machen. Und das war für mich dann am Ende auch der entscheidende Punkt, weshalb ich sie hier auf Platz 1 gestellt habe.
Mhm. Ja, absolut. Dann lass uns nach Philly rübergehen, die du gar nicht hier mit drin hast und die ich auf Platz 1 habe. Aber ich kann jetzt schon sagen, also wenn du möchtest, lass ich dich jetzt den Case machen, warum du die Sixers hier gar nicht mit drin hast. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde ihn verstehen. So, ich finde halt einfach, dass die Dinge, die gegen die Sixers sprechen, dermaßen schwer wiegen, dass es mir hier nicht gereicht hat, die Dinge, die für sie sprechen. Möchtest du erstmal kurz raushauen, die Dinge, die für sie sprechen?
Kann ich sehr, sehr gerne machen. Lass mich kurz gucken, wo sie Draftpick-mäßig aufgestellt sind.
Platz 13.
Auf Platz 13, also ordentlich. Vom Harden-Trade noch hat man ein bisschen was man bekommt in den nächsten Jahren. 7 incoming First-Round-Picks in den nächsten 6 Jahren. Man kriegt den Unprotected First von den Clippers 2028 und der wird halt Gold wert sein, sehr, sehr wahrscheinlich.
Und dann nochmal den Swap 29, der nur Top 3 protected ist.
Second-Rounder, soweit alles noch am Start.
Der eigene Pick ist halt jetzt gerade Top 6 protected, der würde nach Oklahoma gehen. Das würde halt sehr, sehr wehtun. Und selbst wenn du den dieses Jahr noch behalten darfst, ist er halt nächstes Jahr Top 4 protected und dann 2027 nochmal Top 4 protected. Also in irgendeiner Form wirst du einen wahrscheinlich relativ hohen First und dann sogar noch einen nach Brooklyn 2027 oder 28 voraussichtlich.
Okay, dann lass mich doch mal den Case machen, weshalb ich hier gar nicht so ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, die Sixers mit reinzunehmen. Also die waren jetzt nicht, dann war halt wirklich eher noch Dallas ein Kandidat für die Top 5 als die Sixers. Die Sixers haben ihren Starting Backcourt für die nächsten 10 Jahre jetzt gerade in ihren eigenen Reihen und wird ein sehr, sehr guter Starting Backcourt. Tyrese Maxey hat jede Menge Potenzial und ist jetzt schon ein Spieler, von dem wir beide auch sehr, sehr viel halten. Jared McCain war auf dem Weg, Rookie of the Year zu werden. Wenn ich jetzt ein Sixers-Fan wäre und ich gucke auf die Saison, in die man ja reingegangen ist mit irgendwo auch Titelambitionen, dann bin ich natürlich aktuell nicht so guter Dinge und fühle mich schlecht. Aber dann fällt mir ein, ey, wir haben Jared McCain. So gut, denke ich, ist dieser Mann. Und den jetzt zu haben, wird dann wieder fit sein, wenn er in sein zweites Jahr geht. Das, ja, sind gute Zukunftsaussichten. Dann ist natürlich die Joel Embiid-Debatte. Ja, es kann sein, dass Joel Embiid nie wieder Basketball spielt. Es kann aber auch sein, dass er wieder Basketball spielt in der NBA. Wir wissen noch nicht, wie das da mit ihm weitergeht. Ich glaube, dass dieses Knie nie wieder so performen wird oder so gesund ist, dass er eine Saison überspielen kann und einen kompletten Playoff-Run spielen kann. Ich hatte auch das in dem YouTube-Video ein bisschen runtergebrochen, auch aus medizinischer Sicht, von der ich keine Ahnung habe, aber da habe ich mich halt dann ein bisschen informiert vorher. Dieses Knie ist halt wirklich im Eimer. So, wie sehr es im Eimer ist, das weiß keiner. Ob so sehr im Eimer ist, dass er nie wieder auf einem NBA-Parkett stehen kann oder vielleicht doch, keine Ahnung, würde ich jetzt mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Aber ja, die Joel Embiid-Situation ist natürlich ziemlich kacke. Das ist sicherlich ein Punkt, der dafür spricht, dass man sich hier mit drin in der Top 5, und ich denke, das wird auch eines deiner Argumente sein, dass Paul George komplett washed aussieht und zu sein scheint, ist auch ein Argument, sie hier mit reinzunehmen. Die beiden Verträge, über die wir beide womöglich potenziell dann auch reden morgen in der Supporter-Folge, sprechen dafür, sie mit reinzunehmen. Aber auch hier, du hast halt Maxey und du hast McCain. Du hast langfristige Franchise-Cornerstones. Du hast jetzt keine komplett beschissene Draft-Situation. Du hast die Möglichkeit, asset-mäßig dich besser aufzustellen. Sollte man jetzt sagen, man tradet Maxey, dann bekommt man dafür entweder Assets oder halt, also Picks oder halt einen jungen Spieler oder was auch immer. Ich würde ja mal die Idee eines Paolo Banchero, Tyrese Maxey Trades in irgendeiner Weise in den Raum werfen. Ich glaube, dass Orlando da auf den ersten Blick das vielleicht abschmettern wird. Aber das sollten sie nicht. Ich glaube, dass Tyrese Maxey neben Franz in Orlando und McCain und Banchero in Philly, dass das für alle Seiten Sinn ergibt. Da müssten die Sixers halt heftig draufzahlen, beispielsweise mit dem Clippers-Pick. Aber das würde ich für eine gute Idee halten, auch wenn Magic-Fans und Banchero-Fans wahrscheinlich denken gerade, dass ich komplett den Verstand verloren habe, weil man es ein bisschen sacken lässt.
Nicht nur die.
Du auch?
Nein, gar nicht. Ich fände das katastrophal, wenn die Sixers das machen. Aus Magic-Sicht überragend, aber.
Ach so, okay, das ist dann ja nochmal komplett in die andere Richtung.
Ja.
Okay.
Aber du bist nochmal ein deutlich größerer McCain-Fan als ich. Und das kann ich dir nicht irgendwie argumentativ absprechen.
Ja. Also, mir hat das, was ich von McCain gesehen habe, bisher besser gefallen als von Scoot Henderson. Wenn jetzt vielleicht einige sagen, hä, was will er denn mit Scoot? Und dann McCain hier so loben. Ich glaube, McCain wird mal der bessere Spieler als Scoot.
Mhm, fair.
Also, ich sehe All-NBA-Potenzial in Jared McCain. Die Art und Weise, wie er spielt, wie er Entscheidungen trifft, wie geskillt er ist. Manchmal siehst du es einfach in der Art und Weise, wie jemand Basketball spielt.
Mhm.
Und das sehe ich bei Jared McCain. Kann auch sein, dass ich ihn zu sehr hype und dass das seine Situation ist, wo das einfach mal nur ein guter Starter wird, aber halt nie irgendwie ein All-Star. Das weiß man jetzt einfach noch nicht, aber ich bin super, super optimistisch, was McCain angeht. Und ich habe es einfach angesagt. Und dass man halt McCain und Maxey hat, dein Starting Backcourt, das ist halt eine Menge wert. Plus, wir wissen halt nicht, ob Paul George nicht einfach die ganze Saison bisher verletzt war und nächste Saison guten Basketball spielt. Und wir wissen halt auch nicht, wie schlimm jetzt das mit Embiid ist. Wenn jetzt rauskommt, Embiid muss seine Karriere beenden, George ist einfach jetzt so, wie er ist. Und McCain wird halt irgendwann wirklich mal nur ein okayer Starter. Und dann hat man seinen eigenen Pick nicht, jetzt in diesem 2025er Draft-Pick. Ja, dann kann man sich da schon reinreden, dass man sie hier in der Top 5 sieht. Aber da sind mir zu viele Fragezeichen und die Zweifel sind mir einfach da jetzt auch nicht groß genug. Deswegen habe ich sie halt nicht mit drin. Und ich glaube nicht, dass Sixers-Fans auf die nächsten Jahre gucken müssen und sagen, Alter, wir sind komplett am Arsch. So schlimm, glaube ich, ist ihre Situation nicht. Warum hast du sie denn hier auf 1?
Für mich ist ganz klar Maxi das große Gegenargument. Maxi und die Pick-Situation, die einfach nicht so schlecht ist. Die ist jetzt auch, glaube ich, nicht so gut, gerade was die kurz- und mittelfristige Zukunft angeht, aber dass du diese Clippers-Picks down the road hast, das kann schon viel wert sein, gerade auch in irgendwelchen potenziellen Trades. Maxi, ich habe es vorher bei Booker gesagt, und Maxi ist sicherlich nicht ganz so gut wie Booker, dafür ein paar Jährchen jünger und ein bisschen günstiger. Also den hast du halt wirklich. Maxi verdient 2028, 29, 46 Millionen. Das wird ein Witz sein bis dahin. Mhm. Das wird ein Minimumvertrag. Naja, das kennst du nicht, aber. Das ist der große Gegenpunkt. Wie gesagt, ich bin kein ganz so großer Fan von McCain, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich würde aber in den Raum werfen, selbst wenn er sich so krass entwickelt, wie du das dir erhoffst oder wie viele sich das zu Recht erhoffen, bin ich mir nicht ganz so sicher, dass es so einfach ist zu sagen, ja, wir haben unseren Starting Backcourt. Da weiß ich einfach nicht, ob die beiden nicht zu redundant sind und zu angreifbar. Also ich weiß nicht, ob du dann nicht in so eine Damian Lillard, CJ McCollum-Falle reinrutschst. Also ich bin mir nicht sicher, ob Jared McCain und Tyrese Maxey in 3 Jahren nebeneinander für die Sixers starten und wir sprechen dann von einem richtig guten Team. Selbst wenn sie sich beide individuell top entwickeln. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. McCain hat mir defensiv bisher sehr gut gefallen. Und als Movement-Shooter und wie er sich Off-Ball bewegt und wie er an der Seite von balldominanten Spielern funktioniert, lassen mich halt sehr optimistisch machen, dass das neben Maxey funktioniert. Das ist dann keine Ich bin dran, du bist dran, sondern es sind zwei äußerst kompatible Guards miteinander, zumal ja Maxey auch irgendwo defensive Upside hat aufgrund seiner Athletik und Körperbau und so weiter. Mhm. Also es sind keine zwei defensiven Schwächen, die nur dann funktionieren, wenn sie den Ball in ihren eigenen Händen haben. Beide nicht, in meinen Augen. Aber ich verstehe, wo du herkommst.
Aber vor allem, du hast es schon richtig vermutet, das wird sich in unserem Spieler-Ranking im kommenden Sommer wird sich das widerspiegeln. Das wird sich in all meinen Takes, die ich in den nächsten Jahren zu den 76ers habe, und da spricht vielleicht auch ein bisschen die Verletzung in mir, weil wenn wir uns erinnern, hatte ich die Sixers im Sommer noch sehr weit oben im Contender-Ranking, war sehr überzeugt von diesem ganzen Konstrukt mit Embiid und George und Maxey und bereue das auch nicht wirklich, also ich kann schon immer noch nachvollziehen, was sich mein junges, dummes, naives Ich gedacht hat. Aber ich bin raus beim Beat. I'm done. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, selbst wenn jetzt nicht, also das wäre ja fast schon, wenn er jetzt wirklich nie wieder Basketball spielen kann. Und also das wäre ja fast schon ein glimpflicher Ausgang, möchte man sagen. Wenn man ihm nicht diese 227 garantierten Millionen plus 67 Millionen in der Saison 2028-29. Der Mann wird, jetzt schon mal Happy Birthday, in wenigen Tagen 31 Jahre alt, hat eine Verletzungshistorie, die in der Geschichte der NBA ihresgleichen sucht. Und du zahlst ihm in den nächsten 4 Jahren 55, 57, 62 und wenn er seine Spieleroption zieht, da hat er sich schon abgesprochen, mit Bradley Beal und auch mit Paul George, zu dem komme ich gleich noch, die haben sich entschieden, hey Jungs, das machen wir. Wir ziehen die Spieleroption. 67 Millionen 2028, 29, wenn er dann während der Saison seinen, lass mich rechnen, 31, 32, 33, 34, 35. Geburtstag feiern wird. Ich bin komplett raus, was Embiid angeht. Ich hoffe natürlich nicht und ich würde jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir ihn irgendwie nie wiedersehen oder dass, wenn er dann mal fit ist, nicht immer mal wieder für glänzende Momente sorgen kann. Aber das dann noch in Kombination mit Paul George, der Anfang Mai 35 Jahre alt wird, dem du in den nächsten 3 Jahren 52, 54 und 57 Millionen aufgerundet bezahlen wirst, der ein Schatten seiner selbst ist bislang. Also die Aussicht, da können Maxey und McCain mehr oder weniger machen, was sie wollen in den nächsten Jahren. Die Aussicht, dass ich in den nächsten mindestens 3 Jahren ein Team bin, das sich Joel Embiid und Paul George ans Bein gekettet hat, zu kombiniert, wenn wir dann in der 2027er, 28er Saison verdienen die beiden zusammen 118 Millionen, wenn mich jetzt meine Mathekenntnisse nicht ganz im Stich lassen. Ich bin raus. Ich finde, das ist die schlechteste Situation der NBA. Es gibt viele Punkte, die dagegen sprechen, dass das so eintritt, wie ich denke. Und deswegen, ich kann deine Argumentation, das wirkt jetzt, glaube ich, wie eine sehr, sehr krasse Diskrepanz, dass ich sie an 1 habe und du gar nicht in der Top 5. Aber ich kann deine Argumentation total nachvollziehen. Ich bin einfach am ganz extremen anderen Ende. Ich glaube nicht ganz so optimistisch daran, dass das mit den Picks so super funktioniert, dass dieser Maxi McCain Backcourt so super funktioniert. Aber vor allem glaube ich, dass diese George Embiid Situation eine absolute Vollkatastrophe ist und dass halt, du kommst da halt nicht raus. Also du wirst George nicht traden können, du wirst Embiid nicht traden können mit dem Vertrag und dann bist du halt gefangen für die nächsten 3 Jahre, glaube ich.
Du warst ja sehr optimistisch, was die Sixers angeht vor der Saison.
Streu noch mal Salz in die Wunde.
Und wir haben ja neulich über Fragezeichen bei Contendern geredet und da hast du ja auch noch mal gesagt, dass du obviously nicht denkst, dass die Sixers irgendwie Meister werden können, aber da hast du ja auch noch mal sowas gesagt in Richtung, wenn jetzt irgendwie Embiid zurückkommt und George dann fit ist und da irgendwie alles passt, dann haben sie zumindest eine bessere Chance als die Teams, die da in der Tabelle bei ihnen sind.
Ja.
Wenn sich jetzt an ihrem Kader nicht wirklich viel verändert und wir dann jetzt in den Sommer reingehen, würdest du dann den Sixers, also würdest du dann sagen, hey, das ist eventuell wieder ein Team, was im Best Case irgendwie ein Contender sein kann oder nicht?
Ja, wahrscheinlich schon. Also diese okay. Illusion, wenn irgendwie alles klickt und wenn die beiden verletzungsanfälligsten oder 2 der 3 verletzungsanfälligsten Superstars der letzten 5 Jahre, Zion noch, keine Ahnung, 2 der 5 verletzungsanfälligsten Superstars der letzten Jahre, wenn die dann beide durch ein Wunder fit sind und Maxi einen Schritt macht, den er ehrlicherweise dieses Jahr nicht so wirklich gemacht hat, aber das sei mal dahingestellt. Wenn wir es wieder schaffen, irgendwie den Kader aufzurunden mit den Oubres und den Drummonds und den Eric Gordons dieser Welt, ja, also ich denke, und das könnte ihnen halt noch mehr zum Verhängnis werden, glaube ich leider. Ich habe großen Respekt vor Daryl Morey. Ich habe auch Vertrauen darin, dass er die richtigen Schlüsse ziehen kann. Aber das ist ja fast noch schlimmer, dass du dir diese 0,5%ige Chance noch irgendwie einreden kannst und dann zum Beispiel diese super wertvollen Clippers-Picks irgendwie wegtradest in irgendeinem dummen, wir holen uns Rollenspieler XY rein, obwohl es nichts bringt. Ja, sicherlich. Also ich finde den Case, den wirst du wahrscheinlich auch, also außer, wie gesagt, wie du gesagt hast, wenn jetzt im Sommer rauskommt, hey, Joel Embiid beendet seine Karriere, dann ist halt vorbei. Aber wenn das nicht passiert, dann hast du immer diese minimale theoretische Chance. Aber ich glaube halt nicht dran.
Denkst du, dass der Paul-George-Vertrag untradebar ist?
Ja, wenn er so spielt, wie er aktuell spielt und wenn er so gesundheitlich struggelt, wie er aktuell gesundheitlich struggelt, dann glaube ich ja.
Das denke ich nicht. Ich denke, die Suns hätten beispielsweise den Bradley Beal-Vertrag abgeben können, wenn Beal keine No-Trade-Klausel gehabt hätte. Und ich glaube nicht, dass der Paul-George-Vertrag von der Laufzeit und Höhe, abgesehen von der Klausel, schlechter ist. Also wenn die Sixers jetzt rausgehen und sagen, ey, wir heften den Clippers-Pick an Paul George und holen uns dafür irgendeinen Win-Now-Spieler, der auch schon in seinen 30ern ist, sowas halt wie Jimmy Butler. Vielleicht gibt's nächste Saison wieder so eine Situation, wo klar ist, ein Spieler fordert sein Trade und will raus. Absolut Win-Now. Ich halt's nicht für ausgeschlossen, dass die Sixers, wenn man genug dran heftet, Paul George zu einem Spieler machen können, der ihnen in der kommenden Saison schon hilft. Ich glaube, glaubst du, dass der Bradley Beal-Vertrag untradebar gewesen wäre, abgesehen von der Klausel? Ich glaube, wenn es diese Klausel nicht geben würde, dann wäre Beal jetzt nicht mehr in Phoenix.
Ich glaube schon. Also ich glaube...
Ich glaube auch nicht, dass er in Miami wäre, aber ich glaube, er wäre irgendwo. Er wäre in Chicago oder Sacramento oder irgendwo da.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird dir mit George diesen Sommer nicht gelingen und wahrscheinlich auch nächsten Sommer nicht. Ich sehe den Case irgendwo im Sommer 2027, wenn er seine Spieleroption zieht, dass er dann halt ein riesiger Expiring Contract ist. Dass dann irgendein Team, das vielleicht in den Rebuild gehen möchte oder jetzt gerade noch so im Rebuild ist oder also so ein klassischer Salary Dump, aber halt auf eine riesige Skala. Ich glaube nicht, dass das jetzt zur Deadline mit Beal funktioniert hätte, weil der eben auch noch seine 2 Jahre auf dem Ding hat, inklusive Spieleroption. Und ich glaube, das wird, also kein Team aus, also das einzige Szenario wäre, dass ein Team sich reinredet in Paul George als Contender-Baustein. Warum auch immer. Dass ein Team sagt, ja, hey, das ist doch der Paul, der alte Paul, wir wissen doch, was der kann hier und dann macht er noch einen coolen Podcast. Und das wäre das Einzige, was ich irgendwie mir vorstellen könnte, dass ein anderes Team sich denkt, okay, die 76ers, die haben Mist gebaut, die haben einfach das falsch eingeschätzt, aber wenn der zu uns kommt, dann bringt das wieder, der Paul George. Okay, Aber dass ein Team sagt, wir nehmen Paul George auf und wir lassen uns das bezahlen mit Picks oder mit einem jungen Spieler oder wie auch immer, das glaube ich nur dann, wenn entweder das Paket überragend ist, also wenn du jetzt zu Chicago gehst und sagst, wir geben euch Paul George, wir geben euch den Clippers-Pick und dann vielleicht noch einen unserer eigenen Picks und Jared McCain obendrauf. Dass dann irgendwann ein Team sagen muss, ja okay, krass, da sind jetzt so viele Assets mit dabei, komm, die Pille schlucken wir. Aber dass es einfach ein mehr oder weniger normaler Salary-Dump ist, während dieser Paul George noch 3 Jahre auf dem Vertrag hat, das glaube ich nicht.
Alright, dann haben wir's. Wir schätzen, glaube ich, das Worst-Case-Szenario der Sixers als ähnlich dramatisch ein.
Ja.
Sind aber ein bisschen auseinander, bei der Frage quasi, wie realistisch dieses Worst-Case-Szenario ist. Also ich glaube, bei den Sixers geht halt entweder nur, du hast sie auf Platz 1, wenn du halt echt denkst, okay, ja, shit, oder sie sind halt gar nicht in der Top 5.
Ja, wahrscheinlich.
Und deswegen finde ich, sind wir hier gar nicht so weit auseinander. Vielleicht nochmal zur Zusammenfassung. Ich habe die Clippers auf 1, die Suns auf 2, die Bulls auf 3, die Wizards auf 4, die Blazers auf 5 und dann die Mavericks als 6. Team, was es knapp nicht reingeschafft hat.
Ich hatte die Sixers auf 1, die Clippers auf 2, die Suns auf 3, die Bulls auf 4 und ich habe mich auf 5 dann für die Wizards entschieden und hatte da dahinter dann aber die Bubble auch bestehend aus Portland, aus Utah. Und ja, ich finde, da kann man die Mavs dann auch noch mit reinnehmen als Team, bei denen es nicht ganz so rosig aussieht.
Alright.
Ja, dann war das doch heute mal zur Abwechslung eine relativ knackige Angelegenheit. Wobei wir jetzt auch schon wieder bei einer stattlichen Aufnahmezeit sind natürlich. Trivia, ganz kurz und knapp noch hinten raus. Quick and dirty, simpel. Die großen statistischen Kategorien möchte ich gerne, dass du versuchst, jeweils die aktuellen Top 5 in den Totals. Total Points, Total Rebounds, Total Assists. Und dann nehmen wir am Ende ganz kurz die Steals und die Blocks noch dazu. Lass uns mit den Punkten anfangen. Laufende NBA-Song, die Spieler mit den meisten Total Points.
Ja, SGA auf 1.
Yes, und zwar mit 350 Punkten Vorsprung vor dem zweiten Platz.
Joker auf 2.
Joker auf 3. Mit 1704 und SGA steht bei 2063.
Boah. Giannis?
Giannis ist auf 6. Der hat schon ein bisschen zu viel verpasst.
Okay, okay. Brunson?
Brunson ist auf 5 mit 1606. 2 und 4 fehlen dir noch.
2 und 4. Booker oder so?
Booker ist auf 8.
Gib mal irgendwie einen Hinweis.
Einer im Osten, einer im Westen. Beide bei, also der eine bei einem Top-Contender, der andere nicht.
Tatum?
Tatum ist die 4 mit 1629. Und Platz 2, ich kann dir gerne sagen, wie viel er averaged. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der bislang, ich glaube, nur 2 Spiele verpasst hat oder so. Und steht im Average bei 27,2 Punkten.
Lass ich mal kurz unsere Top 10 durchgehen. Joker hatten wir schon. Luca kann es nicht sein. Giannis hatten wir schon. Steph? Hey, Steph hat ja nicht so viel geaveraged vor dem Trade, vor dem Butler-Trade.
Und auch schon relativ viel verpasst, ja.
Tatum hatten wir schon. Durant wird sicherlich auch nicht sein. Ach, hier. Ant-Man.
Yes. Anthony Edwards. Zweitmeisten Punkte bislang.
Crazy. Okay.
1713, also 9 mehr als der Joker. Die Rebounds.
Jokic auf 1.
Jokic auf 3.
Uff.
Aber relativ knapp hinter Platz 2.
Sabonis?
Sabonis ist die 1 mit einem kleinen Vorsprung. 792 Sabonis, 768 Jokic und da dazwischen dann noch der Platz 2.
Er hat zwar viel Zeit verpasst, aber Wemby vielleicht?
Wemby ist auf 18 mit 506. Wemby reboundet auch nicht so krass viel. Der averaged, glaube ich, nur knapp über 10 oder so. Wemby hat 6 Rebounds mehr geholt als Amen Thompson bislang.
Lol.
Krank.
Herr Davis hat zu viel verpasst. Vielleicht auch wieder jemand wie Giannis oder so. Giannis hat doch auch immer, Double-Double, Triple-Double.
Ja, aber auch schon zu viel verpasst. Giannis ist auf 9. Platz 2 spielt bei einem Team, über das wir gerade eben ausführlich gesprochen haben.
Zubats von den Clippers?
Yes, 777. Nein. Und die Plätze 4 und 5 sind beides Center aus dem Osten. Beide All-Stars, glaube ich. Warte. Beim einen bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon.
Sind's Mobley und Towns?
Nee, Towns richtig, aber nicht Mobley, sondern sein
Allen?
Ja, der war nicht All-Star, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Ja, dann war das Quatsch. Platz 4, Karl Anthony Towns. Platz 5, Jared Allen. Knapp vor Jalen Duren. Şengün auf 7, Adebayo auf 8. Walker Kessler auf 10, Josh Hart auf 11.
Okay.
Nicht schlecht. Mobley auf 14 übrigens. Assists.
Assists sollten einfach sein. Trey auf 1.
Ja.
Joker auf 2.
Ja.
Halliburton auf 3.
Halliburton nur auf 4.
Dann Harden.
Harden auf 5.
Dann Cunningham.
Cunningham auf 3, sehr schön. Sweep. Chris Paul auf 6. Hätte ich nicht damit gerechnet. Dann die Blocks.
Ja, das muss Wemby trotzdem machen.
Und Wemby hat eine gute Chance, einfach trotzdem die 1 zu bleiben. 176 und Platz 2 hat 120. Also er hat jetzt noch 56 Blocks Vorsprung. Das könnte reichen bis zum Ende der Saison.
Ist es irgendwie Jaren Jackson Jr.?
Der ist nur auf 5 tatsächlich mit 97.
Okay. Mobley?
Nee, Mobley ist auf 8 mit 89.
Oh, wer sammelt denn immer viele? So jemand wie Lopez vielleicht?
Yes, der ist die 2 mit 120.
Okay.
Dann fehlen dir 3 und 4 noch. Auch hier wieder. Platz 3 bei einem der Teams, über das wir gerade zumindest am Anfang kurz mal gesprochen haben. War dann letztendlich nicht in unseren Top 5 mit drin, aber
also von Dallas. Dart.
Nee.
Live hat zu viel verpasst, also muss Gafford sein, nehme ich mal an.
Na, Gafford ist auf 6 tatsächlich, aber ich meinte niemanden von Dallas.
Ach so.
Und Davis ist auf 7. Also Dallas stellt aktuell theoretisch sogar die Plätze 6 und 7.
Achso, der von Utah.
Yes.
Na dann Kessler.
Walker Kessler, 118 auf Platz 3.
Okay.
Und die 4, ja, auch so ein klassischer Shotblocker, der nicht so viel anderes macht.
Claxton oder Gobert oder so.
Mm-mm. Gobert überraschend weit unten. Claxton und Gobert gleich auf mit 85 auf Platz 10.
Keine Ahnung, Alter.
Miles Turner.
Ach so.
Und zu guter Letzt noch die Steals.
Ja, da ist die 1 safe, Dyson Daniels.
Oh yeah, 180 an der Zahl. Riesiger Vorsprung, also noch ein größerer Vorsprung als Wemby bei den Blocks.
Ja, und dann SGA auf 2, das hatte ich neulich irgendwo, die Differenz zwischen den beiden, wie groß die ist.
Ja.
Also das sind die ersten beiden. Aber danach, keine Ahnung, Alter. Also wirklich absolut gar keine Ahnung.
Platz 3 ist der andere MVP-Kandidat.
Jokic auf 3?
Nikola Jokic, 104 Steals.
Als ob.
Oh yeah.
Das erklärt, warum die defensiven Impact-Stats Joker alle so mögen, wegen den Rebounds und Steals.
Crazy.
Ja.
Und knapp dahinter mit 103, da wirst du nicht drauf kommen, das ist Chris Dunn von den Clippers. Und 101, Platz 5, ist ein Teammate von Shea.
Boah, Crusoe hat viel verpasst. Dort oder Wallace?
Wallace ist auf 6, knapp dahinter. Dort ist nicht in den Top 2. Es kommt
dann muss J-Dub sein.
Es ist J-Dub auf Platz 5 mit 101.
Crazy. Also der zweite, fünfte und sechste spielt für OKC.
Genau. Aber Dort dann nicht in den Top 20. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Dann holt er wahrscheinlich nicht so viele Steals, wie man denkt. Warte, lass ich mal kurz gucken. Also Platz 20 ist Tari Eason mit 80. Und Dort hat bislang, ja, der averaged auch nur 1,1. Also das ist, Dort ist tatsächlich nicht so der Steals King, aber ist mit 68, also auch noch ein ganzes gutes Stück weg von den Top 20. Alright. Freunde, das soll es gewesen sein. Wie bereits angekündigt, auf patreon.com/doublestepback, da passiert einiges gerade. Wir haben zuletzt über den Einstand von Dennis Schröder in Detroit gesprochen. Wir haben, wie gerade gesagt, über das MVP-Rennen ausführlich gesprochen. Mhm. Wir werden morgen eine Supporter-Folge zu den schlechtesten Verträgen aufnehmen. Die kommt dann nächste Woche. Mhm. Die reguläre Folge, die nächste Woche kommt, werden wir auch morgen aufnehmen, da du ja dann auf Reisen bist in der Stadt
Besser,
der Engel.
Was zu tun habe.
Ja, zu Recht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr am Start bleibt in den nächsten Wochen. Bedanken uns wie immer von Herzen. Schaut auf Patreon vorbei, schaut bei Koro vorbei.
Oh ja.
Und ja, gönnt euch nicht nur Double Step Back, sondern auch andere Dinge im Leben. Wie immer, vielen, vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.